Griff aus der Rentenversicherung. Der Generationenvertrag ist ein unausgesprochener, nicht schriftlich festgelegter Vertrag zwischen der Generation, die Beiträge zahlt, und der Generation, die Renten empfängt. Der Inhalt des Vertrags ist die Verpflichtung der heutigen Generation zur Beitragszahlung für die ältere Generation. Also man muss die heutigen Renten finanzieren in der Hoffnung und Erwartung, dass die folgende Generation dann einmal ihre Verantwortung für die Renten derer übernimmt, die jetzt die Renten zahlen. Das ist die ganze Idee. Es sind also drei Generationen betroffen von diesem Generationenvertrag. Nun, die Entwicklung der Bevölkerung lässt bezweifeln, ob der Generationenvertrag weiterhin funktionieren wird. Das sehen wir in der Politik ständig diskutiert. Wenn meine Generation Rente erhält, ob da noch genügend Jüngere da sein werden, die die Rente aufbringen, ist fraglich. Der Grundgedanke ist aber, dass die jüngere Generation für die ältere Generation sorgt. Das ist auch legitim und sinnvoll. Die jüngere Generation kann aber nur für die ältere Generation sorgen, wenn die ältere Generation vorher dafür sorgt, dass es eine jüngere Generation gibt. Neulich schrieb ein wütender Journalist über zwei ledige, kinderlose und sehr vollmundige Politikerinnen: Alles, was sie der Nachwelt hinterlassen werden, wenn sie aus ihrem Amt ausscheiden, sind ihre hohen Pensionsansprüche. Wenn die mittlere Generation es versäumt, für entsprechenden Nachwuchs zu sorgen, dann sägt sie an ihrem eigenen Ast. Der Generationenvertrag klappt also nur, wenn die verschiedenen Rädchen richtig ineinander greifen. Das ist die Grundidee. Die Bibel kennt einen geistlichen Generationenvertrag. Dabei geht es nicht um die Sicherung von Rente, sondern um den Fortbestand der Gemeinde Jesu. Das ist noch viel wichtiger. Auch das klappt nur, wenn die verschiedenen Rädchen der verschiedenen Generationen richtig ineinander greifen. Und diesen geistlichen Generationenvertrag, den behandelt unser Bibeltext heute Morgen. Damit kommen wir zu unserer Predigtreihe zum ersten Timotheusbrief, die wir heute beginnen. Paulus hat diesen Brief geschrieben. Sie wissen, am Ende der Apostelgeschichte, da saß er 2 Jahre lang im römischen Gefängnis. Dann wurde er aus dem römischen Gefängnis entlassen und jetzt nutzt er die Möglichkeit, um wohl nochmal einige der Schlüsselgemeinden zu besuchen, um die nochmal zu stärken für die Zeit, die jetzt kommt. Er rechnet offenbar damit, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Und diese verbleibende Zeit will der Apostel so gut wie möglich nutzen. Ich muss an einen älteren, bewährten Christen denken, der eigentlich noch ziemlich rüstig ist und mir immer wieder sagt: Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich will nichts Unwichtiges mehr tun. Ich will nicht mehr viel streiten. Ich will die restliche Zeit, die der Herr mir gibt, so gut wie möglich nutzen, um noch zu missionieren. Und deswegen reist er in der ganzen Welt rum. Angenommen, Sie müssten damit rechnen, nicht mehr viel Zeit zu haben. Was würden Sie tun? Was würden Sie jetzt tun? Wie würden Sie den Rest Ihres Lebens noch investieren? Das ist die Frage. Angenommen, Sie hätten nur noch 2 oder 3 Briefe zu schreiben. Wer würde diese Briefe bekommen? Paulus wird noch 3 Briefe schreiben, zumindest soweit wir das wissen. Das sind die Briefe, die für die Bibel erhalten bleiben, noch 3. Vorher hatte Paulus ja fast immer an Gemeinden geschrieben. Einzige Ausnahme war Philemon gewesen, der Philemonbrief. Ephesus war zum Beispiel ein Rundschreiben an eine ganze Region, an eine Gemeinde, die Verantwortung für eine ganze Region und viele kleinere Gemeinden wahrscheinlich trug. Paulus hat an die Gemeinde in Rom geschrieben, in Philippi, immer an Gemeinden. Und jetzt diese 3 Briefe an einzelne Personen. Erster Brief an Timotheus, 2. Brief an Timotheus und dann noch den Brief an Titus. Und diese 3 persönlichen Briefe, die der Heilige Geist in Gottes Wort eingefügt hat, die werden wir in den nächsten Monaten studieren. mit einer kurzen Unterbrechung während der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel. Werden wir studieren, Schritt für Schritt. Und wir fragen, warum schreibt der Apostel zum Abschluss noch 3 persönliche Briefe? Warum nicht nochmal an ein paar ausgewählte Gemeinden? In Thessalonich oder Philippi? Ihr Lieben, das hat etwas zu tun mit dem Generationenvertrag. Weil Paulus selbst nicht mehr viel Zeit bleibt, will er nun einzelne Mitarbeiter noch einmal gezielt stärken. Mitarbeiter, die jetzt selbst in größere Verantwortung hineinwachsen müssen. Will sie noch einmal ganz gezielt stärken, will sie auf ihre wachsenden Aufgaben vorbereiten. Das ist das Ziel, das ist die Absicht. Und darum sind diese Briefe einerseits sehr persönlich. Es sind Briefe, die man aber auch zusammenfasst unter dem Begriff Pastoralbriefe, weil sie diese jungen Männer in ihren pastoralen, also ihren hirtenmäßigen Aufgaben unterstützen. Pastor ist ein Hirte. Und darum sind diese Briefe auch so praktisch. Hier kommen nochmal viele ganz praktische Gemeindeanliegen zur Sprache. Öffentlicher Gottesdienst, Qualifikation von Gemeindeleitern, das private und das öffentliche Leben des Pastors, Gemeindezucht, Umgang mit Sünde in der Gemeinde, die Aufgaben von Frauen in der Gemeinde, immer ein brisantes Thema, bis heute ein Dauerbrenner. Wie sorgen wir für die Witwen? Wie gehen wir mit dem Geld um? Auch als Einzelne. Alles hochspannende Fragen. Ganz praktisch. Und zugleich wendet Paulus sich gezielt und persönlich an diese jungen Männer. An diese jungen Männer, die er schon länger gefördert hat, um die er sich schon länger gekümmert hat, damit die vor ihrer großen Aufgabe nicht davonlaufen. Sie wissen, beim Staffellauf, da muss die Stafette rechtzeitig weitergegeben werden. Da gibt es ja so eine Wechselzone, wenn der Erste zum Zweiten, der Zweite zum dritten Läufer und so weiter jeweils übergibt. Und man muss den Staffelstab innerhalb dieser Wechselzone übergeben. Übertritt man die Wechselzone, das ist uns auch mal bei einer Staffel passiert, dann wird man disqualifiziert. Es muss rechtzeitig geschehen, die Übergabe des Staffelstabes. Und dieses rechtzeitig, ihr Lieben, gilt bis heute. Es ist bekannt, dass manche Glaubenswerke und christliche Organisationen genau daran gescheitert sind, dass die Aufgabe nicht rechtzeitig übergeben wurde, sondern viel zu spät oder gar nicht. Ich habe 2 Theologen vor Augen, 2 einflussreiche Männer, deren Beispiel sich mir als Student schon tief eingeprägt hat. Der eine vertrat das Prinzip im Alter, also so ab 65 oder 70, da gilt, Dienste ja, Ämter nein. Werde ich nie vergessen, wie er das sagte. Dienste ja, ich will schon predigen, Bücher schreiben, Artikel verfassen, Seelsorge üben, aber ich will keine Leitungsämter mehr in verschiedenen Organisationen wahrnehmen. Ich will mich rechtzeitig aus der Leitungsverantwortung zurückziehen, damit andere nachwachsen können. Dienste ja, Ämter nein. Das war das eine Beispiel. Der andere, der gab die Leitung eines Werkes, das er selbst gegründet hatte, nie wirklich ab. Erst als er wirklich gar nicht mehr anders konnte, unter dem äußersten Druck schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigung im hohen Alter, ist es dann endlich irgendwann mit Mühe und Not und viel Zähneknirschen passiert. Und es war definitiv zu spät und es hat dem Werk mittelfristig Schaden zugefügt. 2 Beispiele. Der geistliche Generationenvertrag muss richtig gehandhabt werden. Und das gilt übrigens nicht nur für die Gemeinde und für einzelne Gruppen in der Gemeinde, sondern das gilt auch im übertragenen Sinne für unsere Familien. Da ist es genauso wichtig, dass die Räder der Generationen richtig ineinander greifen. Und deshalb können wir so dankbar sein. Dankbar für das gute Vorbild, das uns Paulus in diesen Briefen gibt. Dankbar für sein so spezielles Verhältnis zu Timotheus und zu Titus. Denn davon können wir lernen, worauf es ankommt, damit der Generationenvertrag richtig funktioniert. Was wir dabei beachten müssen. So wie Gott das vorgegeben hat zum Wohl unserer Gemeinden und zum Wohl unserer Familien. Und darum wollen wir jetzt den Anfang dieses Briefes lesen. Sie haben den Text vor sich. Paulus schrieb ihn nach der ersten römischen Gefangenschaft, also nach der Apostelgeschichte von Lukas. Sie wissen, erste römische Gefangenschaft etwa von 60 bis 62 nach Christus. Und dieser Brief ist wahrscheinlich so um 63, 64 entstanden. Wahrscheinlich war Paulus da in Mazedonien und hat ihn geschrieben. Und wir wollen uns jetzt mal gerade die ersten drei Verse dieses ersten Pastoralbriefes miteinander anschauen. Und Sie haben das vor sich. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Du weißt, an Timotheus gerichtet, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog, und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Das ist der Einstieg in den Generationenvertrag. Drei Verse. Und wir sehen hier drei grundlegende Dinge. Erstens, der geistliche Generationenvertrag erfüllt sich und bewährt sich in Kindschaft. Kindschaft. Das ist die erste Stufe, das ist die erste Phase, das ist der erste Schritt im geistlichen Generationenvertrag. Erstens, also wenn Sie mitschreiben, Kindschaft. Paulus nennt Timotheus meinen rechten Sohn, man kann auch übersetzen, meinen echten Sohn im Glauben. Eine interessante Formulierung. Gott hatte Paulus dazu gebracht, den Timotheus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen. Offensichtlich hat der junge Mann sich bekehrt, als Paulus während seiner ersten Missionsreise in seiner Heimatstadt war, in Lystra. Und zwei Jahre später reist Paulus dann wieder durch diese Stadt während der zweiten Missionsreise und da trifft er den wieder, den jungen Timotheus. Wir wissen nicht genau, wie alt er war. Und wir haben darüber gelesen in Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 3, das können Sie auch in der Predigtreihe nochmal nachverfolgen. Er, nämlich Paulus, kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion und diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in der Gegend waren, denn sie alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Ich kann mir vorstellen, dass der Timotheus ganz schön überrascht gewesen ist, als der Paulus ihn da vom Platz weg einfach berufen hat, als der große Paulus ihm sagte, werde mein Mitarbeiter, Timotheus. Da haben die ihm bestimmt ganz schön die Knie geschlottert. Und von da an nimmt Paulus nun diesen Mann unter seine Fittiche, bildet ihn aus, fördert ihn, prägt ihn, ermutigt ihn. Timotheus erlernt das ABC der Mitarbeit, er bewährt sich in ersten Aufgaben, und er denkt zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht im Entferntesten daran, dass er 15 Jahre später Empfänger eines Briefes sein wird, der dann in Gottes heilige Schrift in die Offenbarung eingeht. So hat es Gott gefügt. Meinen echten Sohn im Glauben nennt Paulus diesen Timotheus. Häufiger in 1. Korinther 4, Vers 17, dann nochmal im 2. Timotheusbrief. Das ist also die erste Phase des Generationenvertrags, Kindschaft. Kindschaft. Paulus hatte natürlich immer im Blick, dass auch andere Menschen daran beteiligt gewesen waren, den Timotheus zu fördern. Lukas schreibt in Apostelgeschichte 16, Vers 1, Timotheus war der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, aber sein Vater war Grieche. Man fragt sich, warum Lukas hier die Familienverhältnisse so ausführlich erwähnt. Deshalb. Wegen des Generationenvertrags. Verstehen Sie? Weil diese Frau einen Anteil daran hatte, dass ihr Sohn Christ geworden war. Deshalb. Der Vater, ein Heide, war wahrscheinlich inzwischen schon gestorben. Darauf deutet die Zeitform hin in Apostelgeschichte 16, Vers 3. Der war wahrscheinlich schon tot. Und auch die Mutter hatte sich vermutlich bei der ersten Missionsreise des Paulus bekehrt. In 2. Timotheus 1 wird Paulus dann schreiben in Vers 5, viele, viele Jahre nach Apostelgeschichte 16, hören Sie mal 2. Timotheus 1, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, Timotheus, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois oder Luis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss jetzt auch in dir. Die beiden Damen waren also noch früher als Timotheus zum Glauben gekommen und haben den Sohn bzw. den Enkel dann mit dem Evangelium erreicht, vorbereitet. Paulus kam, Timotheus wurde Christ. So läuft es oft. Aber schon bevor diese Frauen Christen wurden, waren sie aufrichtige Juden gewesen. Das erfahren wir auch aus dem 2. Timotheusbrief 3, Vers 15, sagt Paulus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften hier des Alten Testaments, die dich unterweisen können zur Seligkeit. Offensichtlich hatte also Mutter Eunike schon ihren jüdischen Glauben ernst genommen, als Timotheus noch ein kleiner Junge gewesen war. Hatte ihm da schon das Alte Testament nahegebracht. Normalerweise fing man an, die Juden so mit 5 Jahren mit der Kinderbibel vertraut zu machen. Sie einzuführen in die Schriften des Alten Testaments, sage ich jetzt mal. Bei uns wäre das die Kinderbibel gewesen. Das ging sehr früh los. Und dadurch war Timotheus optimal vorbereitet, später auf die Predigten von Paulus, über das Alte Testament, wo Paulus gezeigt hat, wie im Alten Testament schon von Jesus die Rede ist und er angekündigt wird als der Messias. Was für eine Geschichte. Optimale Vorbereitung. Durch die Mutter, durch die Großmutter. Und umso klarer konnte der Timotheus nun erfassen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und dann hatten sie sich innerhalb kurzer Zeit bekehrt. Mutter Eunike, Großmutter Lois und Sohn bzw. Enkel Timotheus. Was für eine schöne Familiengeschichte. Und wie viele Menschen bis heute sind durch ihre Eltern oder Großeltern zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen? Ich denke, wenn wir jetzt fragen würden, dann würden etliche hier die Hand heben und ich gehörte zu ihnen. Und Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer, hat bekanntlich mal auf die Frage gesagt, wer hat sie theologisch am meisten geprägt, geantwortet, meine Mutter. Das war der Theologe, der ihn angeblich am stärksten geprägt hätte. Meine Mutter. Also, auch bei Timotheus haben Mutter und Großmutter mitgeholfen, dass der Generationenvertrag funktioniert hat. Das hat geklappt. Ihr Mütter, ihr Großmütter, ihr habt so viele Aufgaben. Ihr könnt so viel beitragen zum Gelingen des Generationenvertrages in der Gemeinde Jesu Christi. Ihr Großväter und Väter natürlich genauso. Und nun nennt Paulus ihn meinen echten Sohn im Glauben. Also mein legitimer Sohn im Glauben, könnte man auch sagen. Im Glauben, das ist die Definition. Paulus will Timotheus nicht für eine Partei rekrutieren, nicht für eine Firma, nicht für ein Hobby, ein gemeinsames, sondern Jesus Christus ist die Mitte, der sich der Alte und der Junge gemeinsam verbunden wissen. Das wird hier so deutlich. Ein Apostel Jesu Christi, unseres Heilands, ein Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Das ist die Mitte ihrer Verbindung. Das ist die Mitte wahrer geistlicher Kindschaft. Dass sie auf Christus gründet, dass sie sich an ihm orientiert, dass sie von ihm auch gestiftet wird. Und so war es bei Paulus und Timotheus, ihr Lieben. Und Jesus haben sie sich beide gleichermaßen untergeordnet. Und Jesus haben sie sich beide gleichermaßen verantwortlich gewusst. Der erfahrene Apostel und der junge Christ. Und schauen Sie, wie hier Paulus betont, Gott, der Vater, der Retter und Jesus in einem Atemzug. Und damit macht Paulus deutlich die Hoheit Jesu. Er ist wirklich Gott, Gott der Vater und der Sohn in einem Atemzug. Ganz wichtig. Das wird auch später dann im 1. Timotheusbrief immer wieder deutlich werden. Paulus geht felsenfest davon aus, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn, von gleicher Würde. Und dann wird hier in Vers 2 die Grundlage dieser Beziehung zwischen Paulus und Timotheus genannt. Es ist die Gnade Gottes und der Friede, den er schenkt und die Barmherzigkeit, mit der er uns immer wieder vergibt. Davon lebt der Generationenvertrag, dass wir gemeinsam leben von der Gnade Gottes, dass wir uns verlassen auf seine Barmherzigkeit, dass er Geduld hat mit uns, dass er Vergebung hat für unsere Schuld und dass er uns umgibt mit seinem Frieden, mit seinem heilsamen, schützenden, vergebenden Frieden mitten in all unserer eigenen Unruhe und Last. Was für ein Geschenk. Das ist das Fundament, ihr Lieben, auf dem der ganze geistliche Generationenvertrag ruht. Und wir müssen sehen, bei Paulus, Timotheus war nicht der Einzige, mit dem er ein solches Sohnschaftsverhältnis gewissermaßen hatte. Vater-Sohn-Verhältnis. In Titus werden wir sehen, wie er dann in Titus 1, Vers 4 schreibt, an Titus, meinen rechten Sohn, nach unser beider Glauben. Genau das Gleiche. Titus, mein rechter Sohn, nach unser beider Glauben. Durch Jesus, der unsere Hoffnung ist. Durch Jesus, dem wir beiden als dem Sohn Gottes nachfolgen und vertrauen. Aber wir werden auch sehen, das Verhältnis zu Timotheus war besonders vertrauensvoll. Und im Philipperbrief hatte Paulus ja schon geschrieben aus dem römischen Gefängnis. Das müssen Sie sich mal anhören. Philipper 2, Vers 19. Ich hoffe, sagt er dort, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde nach Philippi, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist. Wie Timotheus. Ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, sagt er. Der so herzlich für euch sorgen wird. Wenn ich euch Timotheus schicke, dann schicke ich euch mein Herz. Wenn ich euch Timotheus schicke, dann schicke ich euch den, der so auf einer Linie mit mir liegt, den ich so prägen durfte durch Jesus, nicht weil es mir darum ging, dass ich hier Paulus mein Bild in diesen Timotheus einprägen sollte, sondern dem ich so viel mitgeben durfte an geistlicher Erkenntnis, an Einsatzbereitschaft, an Verständnis des Evangeliums, an theologischem Zugang. Wenn ich euch den schicke, dann schicke ich euch mich. Keiner ist so meines Sinnes wie er. Und das heißt nicht, dass Timotheus eine Kopie von Paulus war, sondern dass er auf einer Wellenlänge mit ihm lag. Ich denke, dass zwischen den beiden auch menschlich eine ganz besondere Vertrautheit geherrscht hat. Offensichtlich hat Timotheus den Paulus auch besonders gut verstanden. Auch in seinem Leiden ihm besonders nachfühlen können. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass auch der letzte Brief aus der Feder des Paulus, den wir in einigen Monaten wahrscheinlich studieren werden, dass auch dieser letzte Brief noch einmal an Timotheus geht. Meinen geliebten Sohn im Glauben. Ihr Lieben, auch unter uns sind geistliche Väter und Mütter gefragt, wenn der Generationenvertrag funktionieren soll. Geistliche Väter und Mütter. Beten wir darum, dass der Herr uns zu solchen macht. Dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen in diesem Sinne. Das beginnt in unseren Familien. Das beginnt damit, dass wir versuchen, für unsere eigenen Söhne und Töchter, geistliche Väter und Mütter zu sein. Für die Menschen, die Gott uns unmittelbar anvertraut, wenn wir denn Familie haben. Manche haben keine Familie von Gott geschenkt bekommen, damit sie sich um andere kümmern können. Auch eine wichtige Aufgabe. Und es bleibt auch nicht bei unseren Familien stehen, dass wir immer wieder fragen, Herr, wen soll ich sonst noch mit aufziehen gewissermaßen? Welche Menschen soll ich sonst noch besonders fördern, betreuen, begleiten, anleiten? Mit auf den Weg des Dienstes bringen. Wir brauchen diese geistliche Vaterschaft, diese geistliche Mutterschaft. Kindschaft ist der erste Schritt im Generationenvertrag. Und wir wissen, dass Paulus sich auch um viele andere gekümmert hat, zum Beispiel um Lukas, den Arzt, von dem er einmal gesagt, mein geliebter Lukas, Lukas, mein geliebter Arzt. Aristarchus, der mit ihm auf dieser irren Schiffsreise war, von der die Apostelgeschichte berichtet. Titus. Erastus, viele andere. Ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr dankbar für manchen älteren Bruder, den Gott mir zur Seite gestellt hat, der mich geprägt hat, von dem ich lernen durfte und dessen Vorbild mir bis heute vor Augen steht. Die haben ihre Verantwortung an mir wahrgenommen. Und so müssen wir uns fragen, in welche Verantwortung will der Herr uns für andere, für jüngere Menschen stellen? Schaut, wenn der Generationenvertrag gelingen soll, dann ist diese erste Stufe grundlegend, im wahrsten Sinne des Wortes, grundlegend. Hier wird das Fundament gelegt, Kindschaft. Und im Übrigen spricht das auch gegen eine allzu starke altersmäßige Aufteilung der Gemeinde, dass nur die Jugend unter sich ist und nur die Senioren unter sich sind. Das ist nach unserer Überzeugung falsch. Natürlich sollen die junge Gemeinde ihren eigenen Rahmen und ihren eigenen Raum haben. Das ist auch wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir miteinander leben. Dass nicht jeder für sich ist, sondern dass wir alle miteinander sind. Das ist noch viel wichtiger, ihr Lieben. Und dass wir voneinander lernen können. Auch das gehört zum Generationenvertrag. Und wisst, uns hält ein starkes Band zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Herrn, wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Dieses Wort steht hier ganz deutlich am Ende des ersten Verses. Und Hoffnung, das ist nicht nur so ein Schaumwort. Hoffnung, wie es heute manchmal gebraucht wird, das ist ein sehr starkes Wort im Griechischen. Das meint eine feste Hoffnung, eine gewisse Hoffnung. Christus steht zu uns. Christus bringt uns ans Ziel. Christus hält uns fest. Das ist mit dieser Hoffnung gemeint. Das trägt uns gemeinsam, ihr Lieben, wenn wir zu Jesus gehören. Und mit dieser Hoffnung leben wir miteinander. Und wisst ihr, es ist nicht nur so wie bei der Rente, nach dem Motto, erst sorge ich für dich, wenn ich jung bin, für die Älteren, für dich und für die Jüngeren, für dich, damit du aufwachsen kannst. Und wenn du dann mal groß bist, dann sorgst du für mich. Der geistliche Generationenvertrag ist anders. Wir dienen gemeinsam Jesus. Wir dienen gemeinsam seiner Gemeinde. Und darum wollen wir füreinander sorgen. Und das ist dann die zweite Phase, in der sich der Generationenvertrag bewährt und erfüllt. Nach der Kindschaft erstens kommt zweitens die Kooperation. Das ist die zweite Phase des Generationenvertrages. Also wenn Sie mitschreiben, zweitens Kooperation. Das ist das nächste Level gewissermaßen, die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken. Kooperation bedeutet, dass Ältere und Jüngere, Väter und Söhne, Mütter und Töchter gemeinsam im Dienst für Jesus stehen. Das bedeutet es. Und ich bin überzeugt, nichts fördert die Verbundenheit in einer Familie so sehr wie der gemeinsame Dienst für Jesus. Das ist meine feste Überzeugung. Natürlich müssen wir als Familie auch Zeit untereinander haben, wo alle sonstige Welt draußen ist und wir nur unter uns zusammen sind. Das ist auch wichtig, dass wir als Familie Zeiten haben, wo wir wirklich ganz aufeinander auch hören können und ganz offen reden können, ohne dass immer andere mithören und mitreden. Das ist auch wichtig, das brauchen Kinder auch. Und die Eltern übrigens genauso. Und doch gibt es nichts, was die Verbundenheit innerhalb einer Familie mehr stärkt als der gemeinsame Dienst für den Herrn Jesus und für seine Gemeinde. Und so steht es schon im Psalm 148, Vers 12. Alte mitsamt den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Mitsamt steht da in einer guten Übersetzung. Das heißt nicht, die Alten singen ihre Lieder und die Jungen singen ihre Lieder und so lobt jeder in seinem Saal den Herrn. Sondern miteinander sollen und dürfen wir den Herrn loben. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Deswegen gehören wir auch zusammen, Alte und Junge. Aus der Kindschaft erwächst die Kooperation. Und deswegen werden wir später auch noch singen, Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband. Das ist Kooperation. Nicht, dass alle das Gleiche tun, aber dass jeder seins beiträgt zum Ganzen und dass wir alle einander brauchen. Und als Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt, Sie müssen mal überlegen, da liegt hinter den beiden schon eine lange gemeinsame Wegstrecke von etwa 15 Jahren. 15 Jahre Zusammenarbeit zwischen Paulus und Timotheus. Und in dieser langen Zusammenarbeit, da mussten sie sich beide bewähren. Der Ältere genauso wie der Jüngere. Das war für beide nicht immer ganz leicht. Schauen Sie, Paulus musste lernen, geduldig zu sein. Paulus musste lernen, dem Timotheus verantwortliche Aufgaben zu übertragen, wirklich zu delegieren. Das müssen wir auch immer wieder lernen, dass wir einen solchen Timotheus und solche Timotheus heranführen und ihnen dann wirklich Aufgaben übertragen, die sie in eigener Verantwortung tun können, damit sie da hineinwachsen. Das musste Paulus lernen, das müssen wir auch lernen. Zunächst war Timotheus sein Begleiter, sein Sekretär, sein theologischer Gesprächspartner, sein wissenschaftlicher Referent, das alles wird Timotheus erstmal gewesen sein. Und dann später wurde Timotheus ja, wie die Amis sagen, so eine Art Troubleshooter. Er wurde die Feuerwehr für Himmelfahrtskommandos, zu denen Paulus ihn geschickt hat. Er hat ihn eingesetzt, er hat ihn in schwierige Regionen und Gemeindesituationen entsandt. Timotheus wird dann seine rechte Hand. Paulus sagt einmal, Timotheus, mein Mitarbeiter. In Römer 16, Vers 21 und 1. Korinther 4, 17 sagte, ich habe euch Timotheus gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen. 1. Korinther 4, Vers 17 und 1. Thessalonicher 3, Vers 2. Wir sandten Timotheus, unser Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi. So ein Ehrentitel. Unser Mitarbeiter, sagt Paulus, und Gottes Mitarbeiter. am Evangelium Jesu Christi. Und so gibt es mehrere Stellen im Neuen Testament, wo Paulus den Timotheus einfach in eine schwierige Aufgabe hineinschickt. Timotheus und andere auch. Und unter diesen Bedingungen können die jungen Männer reifen, können sich bewähren, können sie lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das war sicherlich auch ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, warum Paulus den Timotheus hatte beschneiden lassen, als der in seinen Dienst trat. Timotheus hat das offensichtlich klaglos akzeptiert. Überlegen Sie sich mal, was diese Entscheidung für den jungen Mann bedeutete. Dass er nochmal beschnitten wurde, als junger Erwachsener. Das medizinisch war das kein Problem, aber es war doch ein Einschnitt in seine Lebensgeschichte. Und das alles nur um seiner Mitarbeit willen in der Evangelisation. Um den Juden keinen Anstoß zu geben. Hier wollen wir gar nicht über die theologische Frage sprechen, warum das legitim war. Dazu habe ich ausführlich in der Predigt über Apostelgeschichte 16 etwas gesagt. Das können Sie über das Internet nochmal nachhören. Apostelgeschichte 16. Wir wissen, Timotheus entstammte einer gemischten Familie, einer gemischten Ehe. Der Vater war Heide. Der hatte sich offensichtlich durchgesetzt und verhindert, dass sein Sohn beschnitten wurde. Und die jüdische Gattin konnte da nichts dran ändern. So, und Paulus wusste, dass Timotheus in seinem Dienst in Zukunft sehr viel mit traditionellen Juden zu tun haben würde. Und dass das ständig Diskussionen geben würde. Und dann hat er den Timotheus gebeten, sich beschneiden zu lassen. Und Timotheus hat das gemacht. Er hat so viel Demut und Selbstverleugnung und Opferbereitschaft aufgebracht. Und das hat ihn aber davor geschützt, ständig mit seinen jüdischen Volksgenossen über einen Nebenkriegsschauplatz diskutieren zu müssen. Aber überlegen Sie mal, welche Rücksichtnahme und welche Demut wurde hier von dem jungen Mann verlangt? Welche Demut? Ja, der hätte auch sagen können, also Paulus, entweder du nimmst mich jetzt so mit, wie ich bin. Und er hätte das theologisch auch alles sehr gut begründen können, warum er nicht unbedingt beschnitten werden müsste. Und dagegen hätte Paulus nichts sagen können. Hat er nicht gemacht. Er hätte gesagt, Paulus, entweder du nimmst mich so, wie ich bin, oder du musst dir einen anderen Assistenten suchen. Einen anderen Co-Pastor. Muss sich jemand entscheiden. Ich kann mir vorstellen, wie der Timotheus sich mit seiner Mutter beraten hat, wie sie gebetet haben und wie ihm jetzt klar wurde, das ist nicht eine seltsame Idee von Paulus, sondern das ist der Wille Gottes, dass ich mich beschneiden lasse, dass ich das wirklich auf mich nehme. Und dann hat er sich gebeugt, dann hat er es gemacht. Dann hat er gesagt, es dient dem Reich des Herrn, es dient seiner Ehre, es dient meinem Dienst für ihn. Also willige ich ein. Und schaut, Timotheus sieht nicht nur sein eigenes kleines Leben, sondern er hat das Große, er hat das Ganze der Gemeinde Jesu im Blick. Das zeichnet ihn hier aus. Was für ein Vorbild für uns. Und so hat er auch Leidensbereitschaft gelernt. So hat er gelernt, sich einzuordnen, sich unterzuordnen. Nur wer es lernt, sich unterzuordnen, wird später auch einmal führen können. Wer sich nie einordnet und nie unterordnet, wird niemals wirklich führen können. Das besagt alle Erfahrung. Und in dieser Kooperation hat der Timotheus eben auch gelernt, was Leidensbereitschaft bedeutet. Und schaut mal, zum Ende seines Lebens kann Paulus dann, also zum Ende des Lebens des Paulus, kann Paulus dem Timotheus bescheinigen in 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld bist du mir gefolgt, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. Timotheus, du warst so treu, du warst so demütig, du warst so opferbereit, dass du mir sogar gefolgt bist in meinen Leiden. Und ich danke Gott, dass er dir dies geschenkt hat und dass er mich beschenkt hat mit dir. Timotheus sieht nicht nur sein eigenes kleines Leben. Und schaut, so haben sich beide Seiten in dieser Kooperation bewähren müssen. Der Alte und der Junge. Einerseits war eine klare Hierarchie da. Paulus hatte die letzte Verantwortung. Paulus war der Apostel. Und andererseits gab es ein echtes Miteinander, eine gegenseitige Demut und eine zunehmende Verantwortung, die dem Timotheus dabei übertragen wurde. Und dadurch haben beide Seiten, der Ältere und der Jüngere, für den dritten Schritt, für die dritte Phase die entscheidende Vorbereitung erhalten. Und dann kam eben noch diese dritte Phase. Und glauben Sie mir, an dieser dritten Phase scheitern oft noch Generationenverträge, weil diese dritte Phase oft nicht funktioniert. Erstens Kindschaft, zweitens Kooperation und drittens Kommandoübergabe. Drittens Kommandoübergabe. Das steht hier in Vers 3 unseres Predigttextes. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Und dort in Ephesus einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Ephesus war eine große Aufgabe. Das klingt hier zwischen den Zeilen an. Eine große Aufgabe. Ephesus war eine der größten Gemeinden in ganz Kleinasien. Ephesus war eine Zentralgemeinde für die ganze Region. An der Ephesus-Gemeinde hing ganz viel. Da hingen gewissermaßen Bibeltage dran und seelsorgerliche Versorgung für andere. Ephesus war ein Zentrum. In Ephesus hatte Paulus selbst 3 Jahre lang gepredigt. 3 Jahre hat er in diese Gemeinde investiert. Und diese Gemeinde in Ephesus war für den weiteren Weg der christlichen Bewegung von strategischer Bedeutung. Und diese Gemeinde war nicht nur eine große Aufgabe, sondern eine sehr, sehr schwierige dazu. In Ephesus hatten sich Irrlehrer breit gemacht, wie wir hier sehen. Leute, die Fremde, die falsche Dinge lehrten, die also mächtig schon dagegen arbeiten, die schon längst dabei gewesen waren, die Substanz dieser Gemeinde aufzufressen. Und wissen Sie, diese Briefzeile hier in Vers 3 enthüllt eine dramatische Weichenstellung für die Gemeinde und für Timotheus. Er soll jetzt dort die Leitungsverantwortung übernehmen. Das ist hier gemeint. Kommandoübergabe. Er soll jetzt dort die rechte Lehre durchsetzen. Sich mit den falschen Lehrern auseinandersetzen. Es soll er jetzt übernehmen. Er soll dort bleiben. Jetzt ist er nicht mehr Troubleshooter. Jetzt ist er dort gewissermaßen der Mann vor Ort. Das will Paulus jetzt. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Paulus am Anfang noch einmal seine Autorität als Apostel betont. Ist Ihnen das aufgefallen? Diese ganz starken Worte am Anfang. Paulus, ein Apostel Christi nach dem Befehl Gottes. Warum betont Paulus so stark diese Apostolizität? Das wusste der Timotheus doch. Das hat der Timotheus doch auch nicht bestritten. Warum betont Paulus das hier? Ich will Ihnen sagen, warum. Mit seiner Autorität stärkt Paulus die Autorität seines Nachfolgers. Das ist hiermit gemeint. Und dieser Brief war gewissermaßen wie ein Beglaubigungsschreiben. Diesen Brief konnte Timotheus dort vorweisen und sagen, seht, der Apostel Paulus hat mich beauftragt. Und er hat sich mit seiner Autorität hinter meinen Dienst gestellt. Was für eine Größe von Paulus. Er macht das nicht, um sich selbst herauszustellen, sondern um Timotheus den Rücken zu stärken. Das ist seine Absicht hier. Dieser Brief sollte ja öffentlich gemacht werden, das war schon von vornherein klar. Und Timotheus hatte nun eine wunderbare Urkunde in der Tasche, die er jederzeit vorweisen konnte. Paulus, der Apostel mit der großen Autorität, der gibt jetzt dem Timotheus Autorität. Und deswegen sagt er auch dem Timotheus, du sollst gebieten in Vers 3. Ist Ihnen das Verb aufgefallen? Er sagt nicht, na, du sollst mal ein bisschen versuchen, die zu überzeugen oder du sollst ihnen mal gut zureden oder mal deine Meinung dazu sagen, sondern du sollst gebieten. Diese Autorität hast du jetzt. Kommandoübergabe ist das Stichwort. Und wissen Sie, das gehört unbedingt zur echten Kommandoübergabe dazu, dass nicht ständig der Schatten des Apostel Paulus über dem Dienst des Timotheus schwebt. Dass er ihn auch freigibt. Dass er sagt, so, das ist jetzt dein Ding. Das ist jetzt dein Arbeitsplatz, das ist jetzt dein Kompetenzbereich. Paulus setzt seine Autorität ein, um die des Timotheus stark zu machen. Und so ähnlich hat er es dann mit Titus gemacht. Das werden wir noch sehen in Titus 1, Vers 5. Da sagt er zu Titus, ich ließ dich in Kreta, auch ein schöner Dienstort, Gemeindedienst auf Kreta, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich ließ dich auf Kreta, dass du voll, wenn ich mal fast pensioniert bin, dass du vollends ausrichten solltest, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen. Das soll Titus machen, wie ich dir befohlen habe. Verstehen Sie, was Paulus nicht macht? Paulus sagt nicht, also Titus, jetzt stell mal eine Vorschlagsliste zusammen und führe erste Gespräche. Und dann kommst du zu mir und dann werde ich dir sagen, wen du am Ende berufst. Macht er nicht. Sondern er sagt, es ist jetzt dein Ding, Titus. Du hast jetzt so lange gelernt, du bist jetzt so lange geprägt von mir gewesen und jetzt gehst du los. Und jetzt führst du auf Kreta Gespräche. Und jetzt prüfst du die Kandidaten. Und dann berufst du diejenigen, die die Gemeinden leiten sollen. Es ist jetzt deine Verantwortung. Kommandoübergabe. Genauso soll Timotheus jetzt die Last in Ephesus schultern. Und auch typisch, in Ephesus gab es offensichtlich noch einige Widerstände gegen diese Personalie. Das schimmert so durch in 1. Timotheus 4, Vers 12 und 13. Da schreibt Paulus ihm: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Also offensichtlich hat es in Ephesus kritische Stimmen gegeben, die gesagt haben: Naja, Timotheus ist ja doch noch ein bisschen jung. Ja, der Bart ist noch nicht grau genug. So geht's noch nicht. Er kann hier ein bisschen lernen, aber... Und Paulus sagt: Niemand verachte deine Jugend. Er macht immer wieder deutlich, dass die Jungen den Älteren gegenüber höflich sein sollen und ehrerbietig. Aber er soll jetzt diesen Dienst übernehmen, weil er der richtige Mann ist. Und weil Paulus ihn berufen hat im Namen Gottes. Und deswegen sagt er: Niemand verachte deine Jugend. Geh weiter trotz dieser Widerstände. Und auch Timotheus selbst scheint sich noch leicht gegen diese Verantwortung gesträubt zu haben. Das steht auch in diesem Vers 3 mit drin. Und viele Ausleger haben das gesehen. Das Wort, was Paulus hier verwendet, für ermahnen. Ja, ich habe dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Da steckt so fast ein Beschwören drin. Ich hab dir dringend zugeredet. Wem muss ich dringend zureden, der sich noch sträubt? Und offensichtlich hatte Timotheus sich etwas gesträubt. Vielleicht hat er sich überfordert gefühlt mit der Aufgabe. Hätte man ja verstehen können. Wissen Sie, manche wollen zu schnell zu viel, weil sie die Aufgabe nicht übersehen und weil sie sich selbst überschätzen. Und andere muss man erst etwas schubsen und ermutigen. Und das sind oft nicht die Schlechtesten, weil sie die Aufgabe so sehr ernst nehmen. Manchmal ist auch gut, wenn Leute schnell an eine Sache heranspringen, und es ist auch richtig, aber wir müssen es in jedem Falle prüfen. Und schauen Sie, auch in unserer Gemeindeleitung haben wir diese Aufgabe erkannt, dass wir angesichts einer wachsenden Gemeinde umso mehr darauf achten sollen, noch mehr Geschwister in die Mitarbeit hineinzuführen, hineinzurufen und dann auch in den Rücken zu stärken. Das ist immer wieder unsere Aufgabe, auch als Gemeindeleitung. Und das wollen wir auch wahrnehmen und von Gott als Aufgabe erkennen. Und schließlich ist Timotheus dann in diese Aufgabe hineingewachsen. Er ist seinem Lehrmeister gefolgt. Trotz aller Begabung hatte er es nicht so leicht, persönlich nicht so leicht. Möglicherweise hatte Timotheus keine sehr robuste körperliche Gesundheit. Paulus schreibt ihm in Kapitel 5, Vers 23 in diesem Brief, ist auch ein netter Rat: Trink nicht immer nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu. Auch um des Magens willen und weil du oft krank bist. Also merken Sie sich den Vers, 1. Timotheus 5, Vers 23, da steht das. Trink nicht immer nur Wasser, sondern auch Wein. Weil du oft krank bist, du brauchst es für deinen Magen als Medizin. Und auch dieses körperliche Angegriffensein war kein Grund, ihn nicht zu berufen. Auch auffällig. Und Timotheus hat dieses Vertrauen dann voll bestätigt. Und wissen Sie, einige Jahre später wird dann im Hebräerbrief folgender Satz stehen. Hebräer 13, Vers 23. Wenige Jahre nach diesem 1. Timotheusbrief. Da heißt es: Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Das heißt, frei aus dem Gefängnis. Mit ihm will ich zu euch kommen. Das heißt, Timotheus war mutig geworden. Timotheus hatte die Aufgabe übernommen. Timotheus hatte sich so weit aus dem Fenster gehängt und er hatte so viel Verantwortung in der Gemeinde übernommen, dass er dafür dann selbst ins Gefängnis kam. Das entnehmen wir aus diesem Vers, Hebräer 13, Vers 23. Und dann kam er auch wieder frei. Er ist eingetreten in diese Verantwortung. Er hat sich auf die Kommandobrücke gewagt. Er hat diese Verantwortung, die der Apostel ihm gegeben hat, im Namen Gottes, wirklich angenommen. Wir fassen zusammen. Durch Gottes Gnade hat es im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder geklappt mit dem Generationenvertrag. Von der Kindschaft, dass also Menschen als geistliche Kinder gefördert, zum Glauben geführt, ausgebildet, gestärkt, herangeführt worden sind. Und dann Kooperation, echte Zusammenarbeit, echte Übertragung von Verantwortung. Und schließlich ging das immer wieder bis hin zur Kommandoübergabe. Und damit haben Paulus und Timotheus uns allen ein wunderbares Vorbild gegeben. Und beides muss sich bewähren. Die Alten müssen sich bewähren beim Übergeben der Aufgabe und die Jungen müssen sich bewähren beim Übernehmen der Aufgabe. Ja, der Sohn Timotheus musste seine Scheu überwinden. Der Sohn Timotheus musste Opferbereitschaft lernen, Demut lernen, bereit sein, sich ganz in eine Sache hineinstellen zu lassen, sich unterzuordnen, damit er dann auch führen konnte. Das musste Timotheus lernen. Und der Vater Paulus, der musste lernen, das Kommando rechtzeitig abzugeben. Und er musste lernen, den Sohn wirklich angemessen und liebevoll darauf vorzubereiten. Ich erinnere mich an einen früheren Bundespräsidenten, der war auch lange, lange Jahre Ministerpräsident in einem Bundesland gewesen. Und der hat ewig seinen Ministerpräsidentensessel nicht räumen wollen. Seine Nachfolger, die diversen, haben dann schon mit den Hufen gescharrt und schließlich wurde er dann Bundespräsident und dann war endlich der Ministerpräsidentensessel frei. So hat es Paulus nicht gemacht. Er hat sein Amt dann rechtzeitig wirklich weitergegeben. Mit allem, was dazugehört. Und ich denke, auch auf Elternseite sind wir immer in dieser doppelten Gefährdung. Manchmal wollen wir Dinge zu schnell übergeben und bereiten unsere Leute nicht genug darauf vor. Und manchmal geben wir die Sache einfach nicht aus der Hand, obwohl wir es schon längst getan haben sollten. Und da brauchen wir immer wieder Weisheit, dass Gott uns das klar macht, was dran ist. Und dass wir auch nicht alle über einen Kamm scheren können, auch nicht alle Kinder, auch nicht alle geistlichen Kinder über einen Kamm scheren können, dass wir erkennen, was ist bei wem, wann dran. Und da brauchen wir so viel Weisheit, die nur Gott uns schenken kann. Die Hauptverantwortung liegt hier wirklich bei den Älteren, nicht bei den Jüngeren. Die Hauptverantwortung liegt bei den Älteren. Und das erfordert, dass sie von sich absehen können, von ihren persönlichen Eitelkeiten absehen können, auch von ihren persönlichen Empfindlichkeiten absehen können und dass sie abgeben können. Das heißt aber auch, dass sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen, dass sie nicht einfach davonlaufen, sondern dass sie im Hintergrund bleiben und helfen. Und dass, wenn sie das Kommando übergeben haben, sie nicht einfach graue Eminenzen sind, die dann doch wieder das letzte Wort haben wollen, sondern dass sie treue Berater sind, Väter, Freunde, Helfer aus der zweiten und dritten Reihe, die denen, die dann vorne stehen, alle Unterstützung geben, die sie brauchen. Das ist das Ziel, das unser Herr mit unserem Generationenvertrag verfolgt. Und diejenigen, die neu in die Verantwortung eintreten, das ist auch noch wichtig. Diejenigen, die neu in die Verantwortung eintreten, brauchen dann selbst wieder einen klaren Blick für den Generationenvertrag. Dass sie nämlich dafür sorgen, dass diese Dynamik weitergeht. Dass sie dann die Nächsten wieder heranziehen, ausbilden, hineinholen in diese Kette. Und dass so der Herr, bis er wiederkommt, in dieser Dynamik des Generationenvertrages mit seiner Gemeinde arbeitet. Im letzten Brief wird Paulus an Timotheus schreiben. Das ist der letzte Vers für heute. 2. Timotheus 2, Vers 2. Da sagt Paulus, was du von mir gehört hast, Timotheus, das befiehl treuen Menschen jetzt wieder an, die ihrerseits tüchtig sind, andere zu lehren. Merken Sie, das sind 4 Generationen. Paulus gibt das an Timotheus weiter. Er soll es wiederum treuen Leuten anvertrauen, die ihrerseits fähig sind, wieder die nächste Generation zu lernen, zu lehren und anzulernen. Das ist der Weg. So geht die Dynamik des Generationenvertrages voran durch die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu. Ihr Lieben, ich schließe. Unser Herr hat uns allen eine große Verantwortung aufs Herz gelegt. Eine große Verantwortung für unsere Familien, eine nicht minder große Verantwortung für unsere Gemeinden. Jesus will uns immer mehr den Blick weiten, dass wir nicht nur unsere spezielle Aufgabe sehen, dass wir nicht nur unsere spezielle Situation sehen, sondern dass wir zunehmend eine Verantwortung empfinden für das Ganze, jeder von uns. Und Jesus will es schenken, dass uns dieser geistliche Generationenvertrag immer mehr ans Herz wächst. Lasst uns ihn bitten. Lasst uns ihn wirklich bitten, dass sich diese 3 Schritte auch bei uns bewähren. Der Schritt der Kindschaft, der Schritt der Kooperation und der Schritt einer echten Kommandoübergabe. Alles zu seiner Zeit. Und dann ist es nicht nur ein Lied, sondern dann ist es eine tiefe Überzeugung, wenn wir singen, Herr, wir stehen Hand in Hand. Alle Generationen, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Welten stehen um dich im Krieg, gib uns Teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz verbracht. So lasst uns gemeinsam vorangehen. Lasst uns gemeinsam diesem großen Ziel entgegengehen. Und unser Herr Jesus Christus hat versprochen, dass er uns dabei keinen Tag allein lassen wird. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Amen.